Deswegen, ich glaube, da wird kein Schatten auf den Asteroiden fallen.
Naja, okay, 2 Kilometer ist natürlich ein Argument, habe ich schon verdrängt.
800 Kilometer, also 800 Kilometer Entfernung und das Ding ist, wie gesagt, ziemlich klein, 5 Kilometer Durchmesser. Deswegen, und die Sonde an sich ist ja ein paar Meter Durchmesser. Wobei ich vermute, dass vielleicht einige andere Messungen dadurch schon beeinflusst werden könnten, aber ich denke, das kann man dann auch irgendwie rausrechnen, dass man den Fehler findet. So, ja, Radiatoren zur Sonne ausgerichtet. Radiatoren sind dazu da, um Hitze, die in der Sonde entsteht, auszustrahlen, damit die Instrumente, die drin Hitze entwickeln, sich nicht überhitzen. Und wenn diese Radiatoren natürlich dann der Sonne, Sonnenstrahlung und Sonnenlicht ausgesetzt sind, dann werden die ja selber heiß. Da ist nichts mehr mit Hitze abgeben. Und das war ein Problem. Deswegen konnte dieser Vorbeiflug auch nicht zu lange stattfinden, damit die Sonde nicht zu stark sich überhitzt. Und deswegen musste man das in einem relativ kleinen Zeitfenster haben. Und man hat sich noch Folgendes einfallen lassen, um das Zeitfenster eben besonders klein zu halten. Man ist die ganze Zeit mit den Radiatoren ab von der Sonne abgewandt geflogen und kurz vor dem Vorbeiflug hat die Sonde quasi einen 180 Grad Drehung um eigene Achse gemacht und erst kurz davor also die Instrumente auf den Asteroiden ausgerichtet und direkt nach dem Vorbeiflug wieder dasselbe Spiel, nur in andere Richtung, um die Radiatoren der Sonne abzuwenden. Und das ist auch ziemlich kompliziert, raumfahrttechnisch gesehen, so ein Manöver durchzuführen. Und deswegen Risk haben sich alle dann gefreut, nachdem dann nach den 1,5 Stunden die Funkstille geherrscht hat, das Telemetriesignal empfangen worden ist. Das heißt, alles erschien damals funktioniert zu haben, weil die Sonde ja die Erde wieder gefunden hat und sich mit der Erde wieder in Kontakt gesetzt hat. Und das war schon eine große Spannung für die Wissenschaftler dort, eben ob das alles so klappt. Und es hat geklappt.
Ja, was ja auch nicht gerade uninteressant ist, jetzt wissen Sie schon, wie es funktioniert und können Sie das bei dem großen Satelliten genauso einsetzen, bei dem großen Asteroiden.
Genau, bei den anderen Asteroiden wird das natürlich dann viel besser alles klappen, weil jetzt man ja auch schon Erfahrungswerte gesammelt hat. Wobei, also bisher habe ich nichts gehört, dass jetzt schon etwas nicht geklappt hätte. Also anscheinend war das auch schon ein voller Erfolg.
Da war bestimmt deutsches Material mit im Spiel.
Ja, da, sogar Darmstädter Material war mit im Spiel.
Ja, die ESA sitzt ja hier auch im Fraunhofer.
Ja, nicht nur im Fraunhofer. Man sagt ja, Darmstadt ist das europäische Houston. Wenn die Europäer mal zum Mars fliegen sollten, dann wird es heißen, Darmstadt, wir haben ein Problem und nicht Houston, wir haben ein Problem. Und hier sitzt ja die ESOC, das ist das European Space Operations Center, von wo alle, ja, ich glaube wirklich alle Raketenstarts, Satellitenbewegungen, Sonden, zum Beispiel auch die Mars-Express-Sonde wird hier von Darmstadt aus gesteuert. Also es ist hier so richtige, ja, europäisches Weltraumzentrum, könnte man sagen, Darmstadt. Und dazu kommt noch, dass Darmstadt sogar weltweit die einzige Stadt ist, in denen zwei Weltraumorganisationen sitzen, nämlich die EUMETSAT, das war früher ein Teil der ESA, die sich mit den ganzen Wettersatelliten beschäftigt hat und das wurde irgendwann mal ausgegliedert. Und ist jetzt eine extra Weltraumorganisation. Deswegen, wir sind hier ja in der Weltraumhauptstadt der Welt, könnte man sagen.
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die auch einen eigenen Radiosender hat auf 103,4.
Ja, und den hört ihr gerade zu. Ich würde sagen, das waren schon ganz schön viele Informationen auf einmal. Die müssen erstmal verdaut werden und das geht natürlich am besten bei spaciger, chilliger Musik.
Genau, und da wird es jetzt diesmal ein ganz netter Song von Patrick keine Ahnung. Chardonnay, okay. Days Like These.
Da fühlt man sich doch wie im Weltraum, oder?
Ja, definitiv abgespaced. Kann man nicht anders sagen. Also es ist schwierig, da eine andere Bezeichnung zu finden. Aber Weltraum ist eine schöne Geschichte. Sag mal, während des Rosetta-Vorbeiflugs an diesem Stone-Asteroiden.
Stein, ja.
Stein, oh, sorry, mia culpa. Also ihr habt da so ganz gemütlich im ESA-Zentrum gesessen und habt da gemütlich bei Bauarbeiterlimonade oder wie habt ihr das vollzogen, wie habt ihr das denn gefeiert? Gab es da Champagner und Kaviar oder was war das für eine Veranstaltung?
Ja, so ein bisschen von allen würde ich sagen, was du gerade aufgezählt hast. Also das war so, der Vorbeiflug hat am Freitagabend stattgefunden. Der eigentliche Vorbeiflug war irgendwie zwischen 11 und 12, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war in der Kantine von der ESA eine Veranstaltung. Die haben da, zwei Beamer und ein Redepult hingestellt. Und da wurden erstmal die ganzen Journalisten eingeladen. Und da gab es ein paar Reden. Und es wurde ein bisschen erklärt eben, worum es geht und die ganze Mission und so weiter. Und dann gab es erstmal leckeres Essen. Das war wirklich sehr gut. Also da hat irgendein Koch draußen gegrillt. Und das waren auch nicht irgendwie Bratwurst-Sachen oder sowas, sondern, keine Ahnung, wie Lachs mit Limettenkruste. Also war schon nicht schlecht. Buffet, also es gab auf jeden Fall genug zu essen und danach natürlich auch genug zu trinken, sowohl alkoholisch wie auch nicht alkoholisch. Und dann irgendwann mal kam ja immer eben diese Zeit der Funkstille. Da gab es irgendwie auch Kaffee und Wein und so weiter. Und irgendwann mal, nachdem man eben das Signal empfangen hat und man wusste, es ist alles gut gegangen, dann gab es noch eine Runde Sekt so zum Anstoßen. Was sehr schade war, dass das Ganze eben nicht im Kontrollzentrum an sich war, sondern in diese Kantine. Über die Beamer haben die hin und wieder Live-Bilder aus dem Kontrollzentrum dahin übertragen. Aber das war natürlich sehr schade, dass man nicht da ja wirklich quasi live mit dabei sein konnte.
Ja, in diesen eigenartigen US-amerikanischen Spielfilmen sieht man doch immer diese Besucherloge, quasi diese Glaskuppel, wo man dann da hinten hinter dieser Glaskuppel steht und dann in den quasi in diesen Raum reinschauen kann. Gibt es sowas hier in Darmstadt nicht?
Also es gibt verschiedene Kontrollzentren. Das, was du meinst, was man auch in Filmen sieht, das ist meistens das große Kontrollzentrum, das irgendwie bei Raketenstarts und so weiter verwendet wird, wo dann auch irgendwie hunderte von Leuten vor hunderten von Monitoren sitzen. Das Kontrollzentrum jetzt für diese Deep Space Missionen ist um einiges kleiner. Also da sind, keine Ahnung, vielleicht 10 Leute insgesamt drin. Die Anzahl von Computermonitoren, ne, was würde ich schätzen, so 20 Computermonitore, also ist wirklich nicht so groß, das sind halt so große halbrunde Tische, an denen jeweils ungefähr 7 bis 10 Monitore sind, also Terminals, und von dort aus werden die verschiedenen Sonden gesteuert, also in dem Kontrollzentrum, wo die Rosetta auch gesteuert wird, wird zum Beispiel auch die Mars Express Sonde gesteuert und noch eine, aber ich weiß leider jetzt nicht mehr, welche das ist. Und das ist wirklich ein relativ kleiner Raum. Also das ist jetzt nicht so eine riesige Halle.
Ja, was ja auch relativ logisch ist, weil es ist alles vorbereitet. Also da wird nicht irgendwie spontan eingegriffen, wegen auch dieser Zeitverzögerung mit Senden und Empfangen.
Ja, also spontan heißt da genau was ganz anderes. Vor allem die Sonde ist ja die ganze Zeit oder die meiste Zeit fliegt sie einfach irgendwie gerade aus und da muss sie nichts machen, die nimmt weder irgendwelche Messungen vor, noch muss sie irgendwie irgendwelche Triebwerke zünden. Das passiert wirklich sehr sporadisch, weil zum Beispiel sein Swing-By-Manöver oder wenn mal ein bisschen den Kurs korrigieren muss, und da hat man nicht viel zu tun, nur wenn es dann wirklich, wenn irgendwelche Experimente, Manöver ausgeführt werden, erst dann muss man mit der Sonde kommunizieren, erst dann hat man auch im Kontrollzentrum wahrscheinlich was zu tun.
Okay, und also im Prinzip und diese Auswertung von den ganzen Daten, also man sieht gar keinen in Anführungszeichen Livestream, also das sind einfach nur irgendwelche Zahlencodes, die in die Datenbank einfließen und die dann irgendwann mal in einem Auswertungschart präsentiert werden. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Und natürlich jetzt die ganzen, sag ich mal, lebenswichtigen Geräte und Instrumente, die an Bord sind, wie was sich die Sonnenkollektoren, die Steuerungsdüsen und so weiter, die werden natürlich quasi live schon beobachtet. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich glaube, die meisten Sonden und die Rosetta auch hat so einen Standby-Modus quasi, wo man die quasi schlafen legen kann. Und dann fliegt sie einfach geradeaus, wenn sie dann irgendwie ein paar Monate fliegen muss, dann passiert dann natürlich gar nichts.
Hat sie dann so eine leicht pulsende LED?
Ich hoffe es doch, ja. Also wir können gleich mal gucken, unser Radar. Teleskop rausholen und nachschauen. ja, und wie gesagt, diese Veranstaltung war leider nicht in dem Kontrollzentrum und in das Kontrollzentrum würden die ganzen Journalisten auf jeden Fall auch nicht reinpassen, dann gäbe es ein zu großes Chaos. Aber am zweiten Tag war man dem Kontrollzentrum schon sehr viel näher. Am zweiten Tag hat nämlich eine Pressekonferenz stattgefunden. Am ersten Tag, nach dem Vorbeiflug, wo man wusste, alles ist erfolgreich zu Ende gegangen, hatte man noch die Gelegenheit, sich mit ein paar ESA-Verantwortlichen, ein paar Wissenschaftlern zu unterhalten. Und dann war die Veranstaltung auch schon vorbei. Schon ist auch gut, und das war schon nach Mitternacht auf jeden Fall. Und am nächsten Tag, am Samstag mittags, gab es dann die Pressekonferenz und die hat direkt neben dem Kontrollzentrum stattgefunden, hinter so einer Glasscheibe. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, in das Kontrollzentrum reinzuschauen und da war die Pressekonferenz, wo dann noch genauere Sachen erläutert wurden, wo noch einige Ergebnisse, die man schon in der Nacht dann auswerten bzw. empfangen konnte, präsentieren konnte. Und dann hatten die ganzen Medienvertreter auch die Gelegenheit, mit den Verantwortlichen und Wissenschaftlern Interviews zu führen und Fragen zu stellen. Da bin ich wieder. Ich habe mich gerade für einen kurzen Moment nicht mehr selbst gehört. Kleines technisches Problem.
Wir haben hier keine technischen Probleme, es sind nur faszinierende Effekte. Aber ich hatte dann nochmal eine weitere Frage, weil wir haben ja quasi auch ein Vorgespräch gehabt und ich habe dir ja schon mal über die Schulter gelinst und da habe ich ein richtig, richtig schickes Foto gesehen, wie du in einem komplett weißen Overall mit einer grünen Kopfmaske, Haarnetz, wie auch immer, genau. Ja, unterwegs warst. Und also da scheint ja dann doch ein bisschen auch führungstechnisch irgendwas gelaufen zu sein. Hast du dir da auch mal ein Satelliten von innen angeguckt oder was lief da?
Also führungstechnisch lief da offiziell nichts. Also es gab, wie gesagt, am Freitag dieses dieses Abendessen und am Samstag die Pressekonferenz. Und dann beim Rausgehen hat man mir gesagt, dass es noch ein 1:1 Modell von der Rosetta gibt. Und da bin ich hingegangen und das konnte man sehen. Das stand in so einem Gebäude hinter ganz viel Glas und ich habe dann versucht reinzukommen, das ist mir auch gelungen. Das ist dann so eine Art Reinraum, denn das ist nicht wirklich nur ein Modell von der Rosetta-Sonde, sondern das sind wirklich Originalteile. Das heißt, theoretisch könnte man dieses Modell hochschießen, nur bei der Originalsonde ist alles doppelt. Wenn etwas ausfällt natürlich, dass man dann noch ein System hat, das die Arbeit dann übernehmen kann. Und bei diesem Modell unten ist alles halt nur einfach vorhanden. Und solche Sachen wie zum Beispiel Sonnenkollektoren sind natürlich auch nicht an Bord, denn da kann man einfach in die Steckdose, von der Steckdose den Strom haben. Da muss man zum Beispiel eben keine Sonnenkollektoren dran haben. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ist kein echtes Reinraum, also ich musste da zwar so eine Schutzkleidung und Haarnetz und so weiter anziehen, aber da herrscht kein Unterdruck. Die wollen trotzdem vermeiden, dass da irgendwelche Haare, Staub, irgendwie Dreck von der Straße reinkommen, aber das ist jetzt nicht so super rein, wie jetzt man das von, auch aus dem Fernsehen her kennt oder vielleicht auch aus der Computerbranche.
Okay, du standest also dann auch schon vor dem Satelliten quasi oder vor einem...
Vor der Sonde, genau.
Genau, vor einem vor der Sonde, die hier auf der Erde gerade noch in Anführungszeichen auf Speicher liegt. Kannst du uns denn mal einen Größenvergleich geben mit irgendwas, was man so als Normalsterblicher kennt? Wie groß ist denn das Gerät jetzt eigentlich ohne diese Sonnenflügel?
Also das, ja, ist schon relativ groß. Das ist schwierig mit einem Größenvergleich, denn das ist quasi ja ein Kubus. Und in diesen Größenordnungen gibt es nicht wirklich was Großes. Wie in so einem halben Bus kann man sich das vorstellen. Wenn man so einen normalen Bus nimmt, also jetzt nicht so einen großen mit irgendwelchen Anhängern, sondern so einen normalen, sag ich mal, Linienbus in Darmstadt, so die Hälfte ungefähr, ich denke, ich kommt hin.
Also so ein quasi so ein Transporter, so 3,5 Tonne.
Nee, schon so ein.
7,5 Tonne.
Ja.
Okay, dann haben wir doch schon mal so einen
Genau, so die Hälfte
ungefähren
davon
Größenvergleich.
kommt hin. Wie das mit dem Gewicht ist, weiß ich leider nicht, was die genau wiegt. Denn bei Weltraumfahrt, das ist ja das Problematischste. Jedes Gramm, das man hochbringen muss, kostet unglaublich viel Geld. Und deswegen war das bestimmt leichter, als es ausgesehen hat. Warum ist das auch besonders interessant? Weil nämlich die ESA Möglichkeit hat, verschiedene Sachen auszuprobieren. Das heißt, zum Beispiel vor diesem Vorbeiflugmanöver konnte man einiges simulieren, weil da, wie gesagt, die echten Geräte, die echten Instrumente an diesem Modell angebracht sind. Und dann kann man die quasi mit Daten füttern, als ob man eben in einer bestimmten Situation wäre und gucken, wie sie sich verhalten. Man kann zum Beispiel ausprobieren, wenn man für irgendwelche Instrumente oder Systeme neue Software entwickelt hat und bevor man die dann auf die echte Sonde draufspielt, kann man die erstmal auf dieses Modell draufspielen und gucken, ob es damit Probleme gibt, Abstürze und so weiter. Deshalb ist es dann wirklich sehr, sehr vorteilhaft und auch ziemlich ungewöhnlich. Also das ist fast einmalig, dass man wirklich so ein Modell zum Rumspielen, zum Rumexperimentieren hat. Das gibt es bei anderen Missionen eigentlich nicht.
Du hast gerade eben so ein bisschen die Software erwähnt. Was ist denn das so für eine Idee dahinter? Ist das alles so klein wie irgend möglich, also Assembler und da darf kein Bit mehr? Oder haben die Rechner, die heutzutage mit Raketen unterwegs sind, schon ein bisschen mehr Leistung? Es sind ja immer ganz gerne diese Aussagen, dass die Mondmissionen mit zwei C64 Computern absolviert wurden.
Ja, also das sind auf jeden Fall keine modernen Rechner und also nicht vergleichbar auch mit den Computern, wie wir die benutzen. Erstens, weil diese Mission ja schon einige Jahre andauert. Das heißt, 4 Jahre ist die ja schon im Weltraum unterwegs, die Sonde, über 4 Jahre. Und Planung von einer solchen Mission ist ja auch dann 10 Jahre, 15 Jahre. Und das sind, also alleine dadurch sind das schon ältere Modelle. Und das Problem ist auch, dass man nicht einfach einen normalen Prozessor, sage ich mal, einen normalen Computer da hochschicken konnte, weil da besondere Strahlungsverhältnisse herrschen und Magnetfeldverhältnisse. Also es ist auf jeden Fall alles nicht so wie hier auf der Erde und elektronischen Geräte sind da natürlich empfindlich. Man muss da sie dann irgendwie aufwendig abschirmen, damit sie auch im Deep Space, wie man so schön sagt, funktionieren. Hier in der Nähe von der Erde ist es noch weniger Problem, weil zum Beispiel durch das Magnetfeld der Erde wird zum Beispiel Sonnenwind schon mal ziemlich abgelenkt und das hat zum Beispiel keine Auswirkung auf die elektronischen Geräte und an Bord von so einer Sonde. Es ist natürlich anders, weil sie sich wirklich ganz weit weg von der Erde befindet und verschiedenen Strahlungen und so weiter ausgesetzt ist. Deswegen kann man dann nicht ganz normale Computertechnik verwenden. Also das sind schon, also natürlich einige Rechner, einige Instrumente haben einige Rechner. Der Hauptcomputer sind, glaube ich, 270 MHz Prozessoren, wie ich das mitbekommen habe. Also nicht wirklich schnell.
Ja, was mich eigentlich mehr interessiert hatte, war quasi so die. Gut, ich denke mal nicht,
Die
dass sie.
Programmierung.
Ja, die Programmierung und auch die Speicherkapazitäten oder die, sagen wir mal, die Random Access Memory, die RAM, die quasi diese Sonde denn so hat.
Also das ist erstaunlich viel, das hätte ich auch nicht gedacht. Also obwohl die Prozessorgeschwindigkeiten so langsam sind, an Speicher wird es nicht fehlen. Also die Sonde hat auf jeden Fall einige Gigabyte an Kapazität und kann dadurch eben auch die ganzen Fotos und so weiter, die aufgenommen wurden und Messergebnisse auch für längere Zeit speichern. Das muss sie ja auch, denn das dauert sehr, sehr lange, um diese Daten zur Erde zu übertragen. Programmierung, ich weiß jetzt nicht, wie das speziell bei der Rosetta-Sonde ist, aber allgemein in der Weltraumfahrt gilt, dass ja, also für die Informatiker, die jetzt zuhören, vielleicht hat der eine oder andere von der O-Notation gehört. Und wenn man eben an irgendwelchen Weltraumgerät rumprogrammiert, dann muss man quasi beweisen, mathematisch beweisen, dass diese Programme auch wirklich funktionieren. Dass sie nie abstürzen, dass sie immer das richtige Ergebnis liefern und so weiter. Also das ist auch eine andere Art der Programmierung, wie jetzt mit der Software, die man für die Steuerung von irgendetwas hier auf der Erde hat. Schon gar nicht vergleichbar mit irgendeiner Anwendersoftware, mit der Programmierart, wie man das entwickelt.
Und in welcher Sprache wird das dann durchgeführt? Ist das C, C++, Java, Perl? Also,
das ist unterschiedlich für die Systeme, die direkt an Bord sind. Das ist dann meistens dieser spezielle Assembler für die speziellen Prozessoren. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwelche höheren Sprachen entwickelt worden sind. Aber ich glaube, in der höheren Programmiersprache programmiert, wenn man dann nur auf der Anwendungsebene dann hier auf der Erde, wenn man die Daten dann irgendwie auswertet oder die Sonde ansteuert oder sowas. Aber dort, denke ich, wird alles eher auf Assembler-Ebene ablaufen.
Okay, das ist jetzt ein interessantes Stichwort. Du sagst die Auswertung der Daten. Beim Übertragen der Daten ist ja die Bandbreite ein Problem, weil es ist ja doch sehr, sehr, sehr hohe Latenz quasi vom Sender bis zum Empfänger, und dadurch ist ja dann auch die Menge, die gleichzeitig übertragen werden kann, nicht ganz so viel.
Genau, das irgendwas zwischen 24 und 34 Kilobit die Sekunde liegt die Übertragungsrate. Kommt darauf an, wie nah man an der Erde ist und so weiter, welche Störfaktoren man unterwegs hat. Aber so ein Bild, dort gibt es eine besonders hochauflösende Kamera an Bord, und ich glaube, die schießt Bilder, die, wo ein Bild ungefähr 5 Megabyte auch haben kann. Und da kann man sich schon ausrechnen, was es dauert, wenn man ein paar von den Bildern übertragen will. Das dauert schon einiges. Interessant ist noch, dass einige Instrumente schon eigene Rechner an Bord haben und einige Algorithmen, die selbst schon die Daten auswerten. Das ist auch sehr interessant, dass man teilweise wirklich von den Instrumenten schon ausgewertete Daten bekommt und nicht einfach nur dieses Raw Material.
Was mich eigentlich interessiert hätte, wäre die quasi Vorbereitung der Daten, bevor ich sie anfange zu senden. Ob die da schon also ich meine, du hast das ja eben schon angesprochen, man sendet nicht das Raw Material, sondern schon mal ein bisschen was Vorbereitetes.
Nein, man kann, aber die Wissenschaftler auf der Erde wollen alle eigentlich das Raw Material. Das ist das, was am interessantesten ist. Deswegen wird das kaum gemacht, hat man mir gesagt, dass die Daten schon von der Sonde ausgewertet werden. Das macht man, ja, das ist eher ungewöhnlich, dass man das macht, weil die Wissenschaftler doch die Rohdaten haben wollen und selber die auswerten wollen und an denen rumspielen wollen. Und es werden wohl auch einige Komprimierungsalgorithmen verwendet, also das Ganze wird auch ein bisschen komprimiert, aber das reißt auf jeden Fall nicht viel raus, und mehr wird mit den Daten eigentlich nicht gemacht. Die ganze Datenauswertung passiert dann auf der Erde.
Okay, das klingt schon mal echt nicht schlecht, und ich gehe mal davon aus, dass Sie auf der Veranstaltung dann auch schon gesagt haben, ja, wir haben jetzt aufgrund von diesen Erfahrungswerten festgestellt, die nächste quasi den großen Satelliten, wie hieß der große gleich noch?
Also das es wird noch ein Asteroid sein. Der heißt, einen Moment, Lutea oder Lucea, wie auch immer man das ausspricht. Und am Ende wird es noch zu einem Kometen gehen. Ja, also zwei Asteroiden und ein Komet. Komet ist das mit dem Schweif dahinter, was man so schön am Himmel sehen kann. Und der hat einen relativ schwer aussprechbaren Namen. Ich versuch's einfach mal. Churyumov Gerasimenko. Ich hoffe, das war jetzt im Sinne des Erfinders, wie ich das gesagt habe.
Du hast ja wenigstens noch den passenden Akzent dazu. Also ich als normaler Mitteleuropäer würde mir da wahrscheinlich was brechen, wenn ich das ausspreche.
Ja, das klingt sehr verdächtig osteuropäisch, das stimmt. Ja, und apropos Daten und Auswertung, es sind natürlich auch schon erste Daten übertragen worden auf die Erde und einige Fotos, und da hat man schon an den ersten Fotos einige sehr interessante Beobachtungen machen können. Und was es genau für Sachen waren, das hören wir uns, glaube ich, gleich an. Aber vorher hören wir uns noch einen Track Musik an. Welchen hören wir denn? Bierwesel Wander Down. Thank you.
Ihr hört jetzt einen ausführlichen Bericht über Rosettas Journey auf Radio Darmstadt auf 103,4. Erreichbar natürlich unter der 06151 87 00 100.
Ja, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Was gibt es denn noch zu sagen? Natürlich könnte man noch jede Menge sagen. Aber vielleicht zuerst zu den ersten Ergebnissen. Es wurden ein paar Bilder empfangen und die Bilder schon waren sehr interessant. Auf dem Bild sieht man nämlich einen sehr großen Krater. Und zwar so groß, dass man sich nicht erklären kann, wie der denn entstanden sein könnte, beziehungsweise man kann sich nicht sicher sein. Denn normalerweise, wenn so ein Krater durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Himmelskörper entstanden sein sollte, dann würde der Asteroid eigentlich auseinanderbrechen. Deswegen ist es sehr interessant, wie dieser riesige Krater dahin kommt und der Asteroid nach wie vor nicht in seine Einzelteile zerfallen ist. Dann hat man noch etwas sehr Interessantes entdeckt, und zwar eine fast perfekte gerade Linie an Kratern, an kleinen Kratern. Bei großen Himmelskörpern ist es nichts Ungewöhnliches, wenn da zum Beispiel ein größeres Meteorit einschlägt und dann fliegen natürlich auch kleine Teilchen wieder hoch, und wenn die wieder auf die Erde ankommen, beziehungsweise auf den Boden, dann kann es sein, dass die eben so eine Linie bilden, dass halt eins nach dem anderen runterkommt. Aber bei so kleinen Objekten fragt man sich, wie das entstanden sein könnte, denn wenn da ein Zusammenstoß passiert, dann sind die Sachen, die wieder hochfliegen, eigentlich sofort weg, kommen also nicht wieder zurück auf den Asteroiden, der hat dafür viel zu kleine Schwerkraft. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis auf die ESA-Homepage geben, www.esa.int. Und dort gibt es Versionen in verschiedenen Sprachen. Einmal die internationale englische Version und natürlich auch in deutscher Sprache. Und da kann man einiges Interessantes nachlesen über diese Mission, was eben da passiert ist, was man jetzt noch an Daten ausgewertet hat und vor allem auch, was in Zukunft passieren wird. Wie gesagt, die Sonde ist ja noch einige Jahre unterwegs. Erst am Anfang 2016 geht die Mission zu Ende.
Und natürlich haben wir auch noch die Webseite von unserer Wissenschaftsredaktion, nämlich ec-radar.de. Da gibt es ein Archiv und in diesem Archiv findet ihr unter A-Radar, das akademische Radar aus Wissenschaft, Umwelt und Technik, die heutige Sendung. Da könnt ihr dann nochmal reinhören, wenn ihr sie interessant gefunden habt. Und ihr könnt auch an info@c-radar.de eine E-Mail schreiben und uns Kommentare zu dieser Sendung hinterlassen und uns belobigen oder beschimpfen, weil wir Blödsinn erzählt haben oder es toll fanden oder sonstige Kritik oder Feedback mögen wir immer gerne.
Ja, auf jeden Fall, Feedback ist immer super, also schreibt uns oder geht auf unsere Seite. Und wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, das war interessant. Natürlich konnte man in der kurzen Zeit nicht alle interessanten Facts dazu hier vorstellen. Deshalb, wie gesagt, die ESA-Homepage. Und ansonsten haltet Ausschau nach Hinweisen auf weitere Weltraumsendungen auf unserer Homepage www.c-radar.de.
Zusätzlich dazu haben wir auch immer noch sonntags das Raumfahrtjournal.
Ja, sehr empfehlenswert. Ja, und aus dem Studio verabschiedet sich der DJ Spock
und der Risk-Taker.
Und bis zum nächsten Mal.
Wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und dann kommt traditionell natürlich die Nachrichten des Deutschlandfunks.